Herzlich willkommen zum Diasporasia Podcast, Folge 15. Wir machen heute ein Q&A. Ihr konntet uns auf Instagram ganz viele Fragen stellen und habt das auch getan. Vielen Dank dafür. Es sind auf jeden Fall sehr witzige Sachen dabei. Wir haben die auf so kleine Zettelchen geschrieben und losen die gleich aus. Vielleicht schaffen wir es nicht, alle Fragen zu beantworten. Aber wir freuen uns mega drauf, weil wir hatten bisher echt sehr, also unsere Themen in letzter Zeit waren sehr heavy, deswegen wollten wir mal etwas Entspannteres machen, bevor wir wieder so in heavy Themen einsteigen. Mal sehen, ob wir das machen. Mal sehen. Unsere Planung ist ein bisschen chaotisch, aber ja.
Ja. Wollen wir vielleicht darüber sprechen, was in der letzten Zeit so bei uns abging? Seit der letzten Folge ist ein Monat her jetzt.
Aber dann wird es vielleicht Emo bei mir. Nee, fang du einfach mal an okay. Und ich mach mit.
Okay. Danke an die Personen, die uns geschrieben haben und so ermuntert haben, weiterzumachen oder daran angeknüpft haben, weil gerade ich auch gesagt habe, keine Ahnung, wie es weitergeht. Und dahinter hat so ein bisschen gesteckt, dass ich den Podcast nicht, also dass ich den Leuten gern was mitgeben würde und das nicht einfach machen, um zu machen. Und ich hatte das Gefühl, ich hatte gerade nichts irgendwie. Und dann kam voll die coolen Rückmeldungen so, dass auch die Folgen, die jetzt nicht so heftig waren, wie die Crazy Rich Asians Folge, Review, was auch immer, dass man sowas machen könnte und so, und genau, es war schön, das zu lesen.
Das war voll die schöne E-Mail, wo das drin stand, ich fand die wunderschön.
Voll, danke.
Voll bestärken.
Ja, sonst weiß ich gerade gar nicht.
Achso, ich dachte, du willst so persönliche Sachen erzählen. Oder
so. Ach so, ja.
Nee, musst du auch nicht.
Also, weiß nicht, viel Arbeit, viel Uni. Eigentlich Standard
Life. Ja. Oh ja, es ist ja das neue Mondneujahr hat gerade angefangen. Deswegen Chinyin, Kuaile, Gongxi Fazai und so weiter und so fort. Ich kann das leider nicht auf anderen Sprachen sagen. Sorry.
Ich auch nicht.
Oh, wir haben auch eine Frage zu Sprachen übrigens. Mhm. Wir haben uns noch gar nicht habe ich es eben schon gesagt? Ich weiß gar nicht, was ich eben schon gesagt habe. Wir haben uns übrigens noch nicht ausgetauscht über die Fragen. Das heißt, wir wissen noch gar nicht, was die andere Person jeweils sagen wird, wenn gleich die Fragen kommen. Ich bin richtig gespannt auf ein paar Antworten von dir bei ein paar Sachen.
Ja, ich auch, glaube ich. Ich habe mich bewusst. Ich glaube, das ist cool, weil wir genau das umsetzen, was wir gerade in der Selfcare-Folge oder in der Selfcare-Reihe irgendwie gesagt haben und es jetzt einfach, also von mir aus so ein Modus ist, okay, stecke jetzt halt keine große Vorbereitung rein, ich kann es gerade nicht geben und habe mir jetzt herzlich wenig Gedanken über die Fragen gemacht, sondern bei ein paar einfach gelacht.
Oh mein Gott, da waren welche dabei, die waren so witzig. Ich saß den einen Tag so in der Bib und habe diese Frage gelesen, ich habe so einen Lachanfall bekommen, ich konnte so ehrlich nicht aufhören. Das war, ja, ihr seht es ja gleich. Okay, wollen wir mal anfangen? Wir haben so ein Bäuschen. Ich weiß nicht, ob der das hört. Das sind die Fragen, die rascheln. Oh, möchtest du die erste Frage ziehen?
Ja. An welchen Orten verbringt ihr beiden eure Quality Time in Frankfurt am liebsten? Schwierig.
Ich war mir nicht ganz genau sicher, was mit der Frage gemeint ist. Meint Quality Time, wenn wir zusammen Quality Time verbringen oder wenn wir einfach so Quality Time, also so Self-Care Time mit uns verbringen?
Weiß nicht. soll ich anfangen?
Wenn du möchtest.
Ich glaube, also Frankfurt macht es mir ultra, ultra schwer gerade. Vom Stadtfeeling her und im Winter ist es einfach die Katastrophe. Mm. Ich habe übrigens einen Neujahrsvorsatz, bevor ich diese Frage beantworte, habe mir nachträglich genommen und die funktioniert voll gut. Und das ist, mich nicht übers Wetter zu beschweren. Ein Jahr lang.
What?
Das tut so gut.
Oha, ja, ich beschwere mich auch sehr oft übers Wetter.
Genau, aber deswegen.
Das heißt, das war gerade keine Beschwerde.
Nee, es war keine Beschwerde. Okay. Ich habe versucht, drum herum zu reden. aber trotzdem ist es einfach schwer, ganz werteneutral im Winter dann, weil es ständig dunkel und kalt und nass ist. Sachen draußen zu machen, auf jeden Fall wäre Quality Time im Sommer immer irgendwo draußen. Vor allem am Main einfach zu sitzen, finde ich voll schön. Oder genau, einfach, ich glaube, da habe ich gar keinen so expliziten Ort. Im Winter sind das Essensorte. Vor allem im Bahnhofsviertel, so Chinese Barbecue.
Wir haben auch noch eine Frage zu essen. Don't say too much.
Achso, okay. Genau. Ich glaube so Essenssachen oder dann halt natürlich irgendwie in Wohnungen, WGs, Essen und bei Freundinnen, das ist meine Antwort.
Also mein Lieblingsort ist meine Wohnung, Manchmal gehe ich richtig lange nicht raus, mehrere Tage hintereinander, und das stört mich gar nicht. Leute fragen mich immer so, wirst du nicht, ich versuche gerade keine ableistische Sprache zu reproduzieren.
Ich weiß gar nicht, worauf du hinaus willst.
Ich sage einfach, was ich gerade sagen wollte. Bist du nicht verrückt, wenn du die ganze Zeit zu Hause bleibst? So? Ich mag meine Wohnung richtig gern. Die ist ja auch riesengroß. Wir sind ja 11 Leute, die hier wohnen, und wir haben voll das gute Wohnzimmer. Und ich habe ganz tolle Mitbewohnis, mit denen ich ganz viel Chillzeit verbringe. Auf jeden Fall so Küche und Wohnzimmer. Mein eigenes Zimmer mag ich auch richtig gerne, außer es ist gerade so chaotisch wie jetzt und die letzten Wochen. So, mein Zimmer spiegelt gerade so ein bisschen meinen Mental Health Zustand wieder. Kuso guckt sich gerade alles in Ecke geschoben. Kuso ist so die erste Person, die seit Wochen in mein Zimmer darf, weil es einfach so schlimm unordentlich ist. Und jetzt, ich hab eben so eine halbe Stunde lang aufgeräumt, ich habe mich so ein bisschen bemüht und haben Sachen einfach irgendwie so in Ecken geschoben. genau, und sonst, ich liebe mein Dach, aber da kann man nur im Sommer raus, weil sonst ist es einfach viel zu kalt. Und da verbringe ich immer sehr schöne Zeit, also für mich alleine auch, um einfach so ein bisschen runterzukommen. Und man hat so einen wunderschönen Ausblick, aber auch mit FreundInnen, mit Limo und chillen und Musik und einfach ganz viele Decken und Kissen mitnehmen aufs Dach und da einfach chillen. Das tut richtig, richtig gut.
Cool. Nächste Frage?
Nächste Frage. Raschel, 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 raschel. Derzeitiger Lieblingssong und Serie? Oh, ich hasse ehrlich gesagt solche Fragen. Ich dachte mir, eigentlich als ich das gelesen habe, dachte ich so, oh, ich muss mir irgendwas richtig Cooles ausdenken, was ich dann sagen kann, dann habe ich vergessen, das zu machen. Mit Lieblingssong, das kann ich nicht beantworten.
Wow, schwierig. Ich muss noch kurz nachdenken, willst du schon mal anfangen, die Serie zu machen?
Serie, meine absolute Lieblingsserie oder Serien, ich liebe Star Trek. Von den verschiedenen, also nicht die Filme sind kacke. Von den Star Trek-Serien finde ich Deep Space Nine am besten. Danach kommt The Next Generation und dann kommt Voyager und der Rest ist Shit. So, die mag ich nicht. ich kann euch allen empfehlen, guckt diese Star Trek-Serien. Die sind zwar sehr, sehr alt und manchmal sehr weird und sehr langsam und haben ganz komische Kostüme und Special Effects, aber voll krass politisch und philosophisch und genau, wenn ihr wirklich anfangen wollt, Star Trek zu gucken, was ich euch wirklich, wirklich ans Herz legen würde, dann fangt mit Deep Space Nine an. Die ist aus den 90ern. Und das ist voll das interessante Setting. Also es ist voll so eine decolonial Perspektive eigentlich. Es geht um, also es gibt bei Star Trek, soll ich das jetzt wirklich alles erzählen? Ich weiß gerade gar nicht, ich würde jetzt so richtig loslegen, aber ich
Von mir aus gerne.
Okay. Ja, Achtung, Star Trek-Nerde, richtig hardcore. Auf jeden Fall, okay, bei Deep Space Nine, das Setting ist, es gibt ja so eine United Federation of Planets, wo die Erde, also Earth, ist das auch mit dabei. Und von dort aus gibt es Starfleet, die so halb militärisch sind, aber hauptsächlich sich als Explorer bezeichnen, was auch auf jeden Fall sehr problematische Aspekte hat. Aber genau, das Setting ist folgendermaßen. Es gibt dann einen Planeten, Bajor, der kolonialisiert wurde von den Cardassianern. Und nachdem sie den Planeten komplett ausgebeutet haben, ziehen die halt ab. Und die Federation übernimmt so eine Deep Space Station, die halt im Orbit um Bajor kreist, um Bajor dabei zu helfen, eine Regierung aufzubauen. Und es geht voll viel darum, was halt so antikoloniale Widerstandskämpfe waren, wie die aussahen, wie verschiedene Loyalitäten danach aussehen und wie überhaupt so ein neuer Regierungs- oder ja, so ein, weiß nicht, weil man kann eigentlich nicht Nation-Building-Prozess sagen, weil es geht ja nicht nur um eine Nation, sondern Bajor als Planeten. Genau, wie sowas aussehen kann, was irgendwie Schwierigkeiten darin sind, irgendwie traumatische Vergangenheit und Geschichte aufzuarbeiten und wie eben genau eine Gesellschaft aufgebaut werden kann, die so lange kolonialisiert wurde. Und der Captain ist ein schwarzer Mann und es ist voll interessant, auch was so Toxic Masculinity angeht. super gut dargestellt und es gibt voll viele richtig tolle Charaktere, die ich voll gerne mag. Und das in den 90ern, habe ich dich überzeugt.
Du versuchst ja schon, seit wir uns kennen. Und ich weiß nicht warum, aber mir ist das so, ich werde nicht so krass in Sachen reingezogen, wenn es um Serien geht. Das, genau, obwohl das sehr schmackhaft sich anhört und ich war am Wochenende auf einer Veranstaltung von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland im Rahmen des Black History Months, wo über Afrofuturism geredet wurde und da wurde auch viel über Star Trek gesprochen.
Oh mein Gott, da hätte ich hingehen
also
müssen.
Also eine Person.
Aber auch die neue, welche
Star Trek? Es ging um Star Trek allgemein und das ist so okay. Der erste, ich weiß nicht, ob der erste oder aber einer der ersten Film-Fernsehküsse zwischen einer schwarzen Person und einer weißen Person halt da Star Trek stattgefunden hat und es ging darum, wie das ein Kuss war, der damals nur hätte im All geschehen können. In diesem Setting. Genau. Ja, viel Star Trek-Gerede.
Weil Star Trek so cool ist. Ich glaube, ich habe dich einfach nicht begeistert, because I'm trying too hard.
Aber es ist, mir wird vorgeworfen zum Beispiel, dass ich Harry Potter oder der Herr der Ringe, dass ich die Sachen hassen würde. Aber es ist überhaupt nicht so, sondern ich gucke sie mir an. Und
du bist
dann,
aber nicht begeistert. Aber das ist nicht das gleiche Level. Star Trek ist über alles. Okay. Weißt du, wir fangen einfach mal zusammen an und dann vielleicht kommst du da so ein bisschen rein. So habe ich richtig viele Leute schon gekriegt.
Lieblingssong, willst du den beantworten? Oder?
Nee, mir fällt gerade nichts ein. Sag du mal, ich habe jetzt schon so viel geredet.
Oh, ich beschäftige mich sehr lange und viel und intensiv mit Musik. Ich habe jetzt angefangen, Musik, also so E-Gitarre zu zocken und ich glaube, dementsprechend, also ein Lieblingssong wechselt so von Woche zu Woche, manchmal von Tag zu Tag, manchmal von Jahr zu Jahr, weiß ich nicht. Und gerade einfach, weil ich versuche zu lernen und rauf und runter höre und meine Mitbewohner davon super genervt sind, aber heute auf jeden Fall so Purple Haze von Jimi Hendrix. Heute. Weiß nicht, wie es nächste Woche aussieht. Ja. Und Lieblingsserie. Ich habe eine Liebe- und Hassbeziehung zu How to Get Away with Murder gerade. Mm. Weil es ist so nice und dann ist es aber auch so spannend, dass ich so viel Adrenalin habe, dass ich mir denke, aha, wenn eine Person stirbt, jedes Mal bin ich so, ah. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das sagen würde, aber das sage ich jetzt einfach mal.
Aber ich möchte noch eine Serie empfehlen. Das war vielleicht nicht meine Lieblingsserie, aber wir sind ja eigentlich ein Asian-Podcast, deswegen tue ich mal noch eine Asian-Serie rein. Und zwar Rise of Phoenixes gibt es auf Netflix. Das habe ich dir erzählt, während ich dir geguckt habe, wie sehr ich gelitten habe, weil die ist so krass spannend. Und weißt du was? Netflix hat mich die ganze Zeit verarscht. Da sind dann halt so irgendwie so 20 Episoden angezeigt und danach bin ich so, oh Gott, endlich habe ich es geschafft, diese 20 Episoden fertig zu gucken, weil das ist einfach, das Adrenalin-Level ist zu hoch, ich komme damit nicht klar. Und dann kommen auf einmal so 20 neue Episoden raus und dann war ich immer so, okay, 40 Episoden. Das kriege ich hin, ich schaue jetzt diese 20 noch richtig schnell durch, schlafe einfach ein paar Tage nicht und dann habe ich das geschafft. Und dann kommen nochmal 20 Episoden raus und ich bin so, what the fuck, was ist das? Warum? Und ich mich verarschen. Es gibt insgesamt 70 Folgen. Ich habe sie alle geguckt. Das hat mich richtig hart fertig gemacht. Aber es hat auch voll Spaß gebracht. Und das ist wirklich voll die gute Serie. Weil normalerweise mag ich chinesische Serien nicht so gerne, weil die so kitschig sind. Die ist halt auch ein bisschen kitschig, aber in Maßen. Und eigentlich mag ich Kitsch auch, aber so gut kitschig, nicht zu krass.
Steven Universe ist, glaube ich, meine Lieblingsserie.
Oh, wir haben auch noch eine Frage zu Steven Universe hier drin.
Stimmt.
Da kommen wir gleich noch drauf. Auf jeden Fall Rise of Phoenixes, guck dich das an. Und es war voll gut für mich, so viel Chinesisch zu hören. Und danach hatte ich das Gefühl, so, okay, mein Chinesisch ist ein bisschen besser geworden. Aber es war schon auch ein bisschen zu kompliziert, um es wirklich auf Chinesisch. Ich habe irgendwann englische Untertitel angemacht, weil ich das irgendwann nicht mehr gecheckt habe, weil so voll viele Intrigen und wer mit wem und meinen Leute das jetzt ernst oder ist das ironisch gemeint? Und ich war irgendwann nur so, hä? Okay, Untertitel. Okay, nächste Frage.
Welchen Workshop würdet ihr selber gerne anbieten? Wow. Wir sind ja beide in der politischen Bildungsarbeit tätig.
Ja, wir machen ständig Workshops.
Ja. Und ich hatte schon oft Ideen für Workshops und habe mir danach gedacht, nee, das ist kein Konzept, was ich umsetzen könnte. Woran ich oder wo ich mir Gedanken drüber gemacht habe, mit einem gemeinsamen Freund, ist, einen Workshop anzubieten, nicht How to be an Ally Workshop, für nicht quasi für alle offen, sondern explizit weiß-deutsch dominiert, so, oder halt weiße, linke, linksradikale Gruppen einzuladen, um Workshop zu machen, sowas. Also, warum Identitätspolitik nicht im Gegensatz zu vielem stattfindet, was so angesagt wird. Das war, glaube ich, so ein Gedankenspiel, was ich über die letzten Monate irgendwie viel ausgearbeitet habe und jetzt noch keine Zeit hatte, aber was es sicherlich auch irgendwann geben wird.
Oha, das klingt krass anstrengend. Also den zu geben mit der Zielgruppe.
Das Ziel ist es schon, den nicht offen zu bewerben, sondern Gruppen, mit denen ich in der Vergangenheit Politik gemacht habe, explizit anzusprechen und zu sagen, so, hey, lasst uns mal an einen Tisch setzen und reden, weil so geht es irgendwie nicht weiter.
Voll gut.
Und du?
Ich habe gar nicht so... ein paar Fragen hätte ich vielleicht doch vorher nachdenken sollen. Keine Ahnung. ich gebe ja manchmal auch so Siebdruck-Workshops. Ich hätte voll Lust, irgendwie sowas ein ganzes Wochenende zu machen. So mit ganz viel Zeichnen und dann drucken und irgendwie chillen und dass man irgendwie so gemeinsam überlegt irgendwie und einfach Sachen auch ausprobieren kann. Weil ich habe schon Lust, ich möchte eigentlich, ich habe das Gefühl, ich bin so oft einfach so verkopft oder dass mein Fokus, meine Arbeit irgendwie auf so Kopfarbeit ist oder irgendwie so pseudo-intellektuelle Arbeit quasi. Und dass ich eigentlich lieber mehr so mit Gefühlen arbeiten möchte oder mit Körper arbeiten möchte oder einfach so kreativen, künstlerischen Output irgendwie sowas machen möchte. Und das ist eigentlich etwas, was mir gerade wichtiger ist, als irgendwie so irgendwie zu reden. Nein, was heißt zu reden? Weißt du, so im Kreis zu sitzen und über ein Thema zu diskutieren, ist voll anstrengend. Und man ist irgendwie nur im Kopf und nicht im Körper, weil das habe ich einfach zu oft in letzter Zeit und ich glaube, ich möchte meine Arbeit einfach nicht darauf fokussieren.
Ja, verstehe ich.
Das macht gerade voll keinen Sinn, was ich eben gesagt habe, mit im Kopf sein, aber nicht im Körper sein. Egal. Man weiß, was man meint, was ich meine, oder?
Jetzt, wo ich drüber nachdenke, weiß ich es vielleicht nicht mehr, aber im Moment hat es
Sinn. Egal. Okay, nächste Frage.
Finde ich so ein bisschen, als ob wir so ein ASMR-Video machen.
Aber ich weiß gar nicht, ob man das Gerasche hört. Okay. Wer hat euch ermutigt, Podcasts zu machen? Ich glaube, niemand.
Du hast mich ermutigt, glaube ich. Ja.
Nee, wir waren beide so, wir machen das. Und dann haben wir es gemacht und niemand musste uns ermutigen, weil wir schon so viel Mut dazu hatten.
Mhm.
Oder?
Ja.
Cool.
Weil wir einfach so cool sind.
Nächste Frage?
Nächste Frage.
Oh, was haltet ihr von Critical Whiteness Trainings?
Am Anfang bin ich mir so unsicher mit dem Critical Whiteness Term, also mit dem Begriff Critical Whiteness und wie wir den hier benutzen und wie das als ein Konzept, das aus den USA kommt, irgendwie hier auf unsere Kontexte angewandt wird. Hm. Vielleicht sollten wir erstmal sagen, was Critical Whiteness ist. Möchtest
ja,
du?
Okay, da fängt es an. Das Critical Whiteness Konzept ist quasi ein Konzept, was ganz krass von schwarzer Wissensproduktion angestoßen wurde in den Vereinigten Staaten. Und sich Rassismus aus der Sicht, oder nicht nur Rassismus, aber vor allem Rassismus in den Fokus nimmt und aus der Sicht von weißen Menschen, also Menschen, die weiß positioniert sind, die von Rassismus de facto auf eine gewisse Art profitieren. Also auch innerhalb so, ne, es gibt, also wir sprechen von Klassen, aber innerhalb einer Klasse gibt es nochmal so eine Fragmentierung quasi und die sich dann den Status der weißen Menschen anguckt und sagt, wie sie Rassismus reproduzieren, aufrechterhalten, also genau, und den Blick nicht, also versucht, ja, auf diejenigen zu lenken, die davon profitieren, so ganz platt.
Und
oder willst du mehr sagen?
Nee. Und was hältst du davon?
Nee, ich finde den Ansatz, ich finde den Ansatz richtig gut. Also natürlich, merkt man auch in den letzten, also in allem, was wir gesagt haben, glaube ich, spielt da viel eine Rolle. Ich würde auf jeden Fall voll mit dir gehen, das zu sagen, dass wir aufpassen müssen, dass ich als nicht schwarze Person aufpassen muss, wie ich damit umgehe und damit irgendwie um mich schmeiße. Dass ich genau auch aufpassen muss, dass ich mich selbst mit meinen Privilegien auseinandersetze. Und ich glaube, der Ansatz überhaupt zu sagen, wir gucken uns diejenigen an, die Sachen reproduzieren, wo andere Menschen systematisch unterdrückt werden, voll wichtig und voll gut, um Sachen zu dekonstruieren und überall, wo man gewisse Privilegien hat, zu checken, was ist da eigentlich. Also finde ich gut. Ja, finde ich gut. Ich glaube jetzt gar nicht.
Bei der Frage ging es ja auch so um Workshops. Findest du, dass die WorkshopleiterInnen weiß sein sollten oder schwarz oder POC sein sollten?
Ich weiß. Ich glaube, es kommt darauf an, welche Schwelle, wenn es eine rassismusbetroffene Person ist, welche Schwelle diese Person hat, aus dem Raum zu gehen, wenn diese Person aus verständlichen Gründen gerade keine Kapazitäten hat, sich mit Rassismen auseinanderzusetzen, glaube ich, ist eine falsche Entscheidung, so einen Workshop zu machen, weil den macht man, um Leute quasi da rauszuholen oder sich bewusst natürlich unter Leute begibt, die Sachen dekonstruieren wollen. Das heißt, Sachen sind erstmal da so. Ich würde deswegen sagen, es ist auf jeden Fall sicherer für eine, ja, oh Gott, aber dann kann eine weiße positionierte Person ja nicht immer wissen, wo Rassismus ist, weil sie Rassismus nicht erlebt.
Aber dann dieselbe Frage so mit kritischen Männlichkeitsworkshops, wer sollte die geben?
Ja, schwierig. Ich glaube, es gibt da keinen, also ich habe super sensible, weiß positionierte Menschen schon getroffen, wo ich sagen würde, okay, ich glaube, wenn diese Person einen kritischen Weißseins-Workshop gibt, wäre das super effektiv. Ich kenne auch auf jeden Fall Menschen of Color, die das genauso gut, also oder besser machen könnten. Ja. Was denkst du?
Ja, ich bin mir auch verunsichert, deswegen wollte ich gerade einfach nur hören, was du dazu sagen hast, weil es doch einfach so, als selber von Rassismus betroffene Person, es ist einfach so anstrengende Arbeit und ey, wer hat diese Energie? Es gibt natürlich immer Leute, die voll gerne mit so Rassismus ausübenden Personen reden wollen und irgendwie so, keine Ahnung, Telefon-Hotline für besorgte Bürgis machen und so. Also sollen sie ja, aber, also wenn sie es wollen, aber dann denke ich voll oft auch, dass es voll schwer ist. Also wenn ich Antidiskriminierungsworkshops gebe und Antidiskriminierung in einem allgemeinen Bereich, nicht nur von Sachen, wo ich betroffen bin, was auch natürlich die Frage ist, ob das gut ist, ob ich das mache oder nicht. Aber auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass sehr oft Leute einfach so, keine Ahnung, Trauma-Porno erwarten, dass ich quasi die ganze Zeit irgendwie so erzähle, wie schlimm alles ist und was meine ganzen Traumata sind, was ich alles erlebt habe, was für Rassismuserfahrungen ich mache und so. Und das ist einfach voll nervig. Und gleichzeitig habe ich voll oft auch das Gefühl, dass aber Leute hauptsächlich durch so persönliche Sachen lernen oder so, also am Anfang zumindest und wenn einfach so eine Schwierigkeit da ist, so diese strukturelle Ebene zu sehen, dass es über persönliche Sachen leichter zugänglich wird. Hm. Und gleichzeitig denke ich so, das kann ich aber nicht immer machen, das kostet mir zu viel. Und ja. Hm. Und gleichzeitig habe ich manchmal auch ein komisches Gefühl, wenn weiße Personen so einen Workshop geben, weil dann denke ich halt voll oft auch so, ja, jetzt sprichst du schon wieder für uns und es geht ja eigentlich auch darum, dass irgendwie so wir, schmeißt uns jetzt so Rassismusbetroffene alle jetzt in einen Topf und sagt wir, was vielleicht auch nicht so optimal ist, aber so, wer spricht schon wieder, wer bekommt irgendwie eine Stimme und wer hat schon wieder diese Macht, bestimmte Perspektiven auf eine bestimmte Art und Weise darzustellen? Und so, wer wählt überhaupt aus, was erzählt wird und was nicht?
Ich glaube, ja, Kapitalismus, Leben in Widersprüchen, hört man an unseren Antworten. Nächste Frage.
Okay. Bin ich dran?
Bist du dran? Willst du noch darüber reden? Wir können ja weiter darüber sprechen.
Wir wollen noch eine leichte Folge machen, deswegen. Bin ich dran?
Weiß ich nicht mehr.
Ich mache jetzt einfach mal,
ja,
okay.
Voll. Das ist noch keine Ahnung. Ah ja, ja, du bist dran, stimmt. Weil ich konnte dieses WS nicht, also ja, zuordnen gerade.
Ach so. Kusso lacht mich gerade aus, weil ich versuche, so ins Mikrofon reinzurascheln. Okay, das sind mehrere Fragen. Sprecht ihr die Sprache, die in euren Herkunftsländern gesprochen wird? Wollt ihr sie lernen bzw. verbessern? Spürt ihr Druck, sie zu lernen? Könnt ihr noch andere Sprachen? Ich leg das mal hier hin, weil das sind so viele Fragen. Fang gerne an.
So, also ich... Sprechen ist vielleicht aktuell zu viel gesagt. Es rostet schon immer sehr, sehr ein, wenn ich so lange nicht da war. Aber ich verstehe auf jeden Fall, Tagalog ist die Sprache meiner Mutter und die einen Großteil der Menschen auf Luzon, also auf der größten Insel der Philippinen, sprechen. Von der die offizielle Amtssprache Filipino am ähnlichsten ist. Ich verstehe alles, mein Sprechen ist gerade sehr schlecht auf jeden Fall. Ich schon, aber ich bin nächste Woche, fliege ich hin und dann so nach einer Woche oder zwei geht's auch wieder. Genau, ich brauche nur so einen intensiveren Austausch. Ich will sie auf jeden Fall verbessern, aber ich finde es mega kompliziert, so grammatikalisch zu lernen. Es gibt auf jeden Fall eine Person, die das auf YouTube sehr, sehr gut macht, aber es ist einfach so viel Arbeit. Und Druck verspüre ich gar nicht so. Ich versuche es mir so ein bisschen mit Songs, mit meiner Mutter so ein bisschen irgendwie aufrechtzuerhalten, glaube ich. Aber besser wird es gerade irgendwie nicht. Oder so, ja, solange ich hier bin in Deutschland, wird es auf jeden Fall nicht besser. Und ich spreche keine anderen Sprachen. Also Englisch, Deutsch, Tagalog sind so die Sprachen, die ich sagen würde, die ich beherrsche, mehr oder weniger.
Also... Meine Mutter spricht hauptsächlich Chinesisch, also so Standardchinesisch oder Hochchinesisch oder wie man es nennen möchte. Übrigens, Mandarin finde ich richtig uncool. Ich habe letztens auch so einen Post dazu, also habe ich auf meinem privaten Account gemacht. Egal. Auf jeden Fall. Mandarin kommt aus dem Portugiesischen und ist auf jeden Fall eine Fremdzuschreibung für eine Sprache, die halt Hofbeamten in Beijing gesprochen haben. Und ist halt eine super koloniale Bezeichnung, deswegen Wörter dekolonialisieren finde ich voll gut und ich finde zwar, warum Leute Mandarin sagen und nicht Chinesisch, weil es halt so viele verschiedene chinesische Sprachen gibt, macht Sinn und finde ich einen guten Gedanken, aber gleichzeitig dann halt so eine Reproduktion von kolonialen Begriffen nicht cool, deswegen könnte man einfach so Standardchinesisch oder Hochchinesisch sagen. Oder Regierungschinesisch oder Amtschinesisch oder wie auch immer. Es gibt halt so verschiedene Möglichkeiten. Alle haben ein paar Vor- und Nachteile so. Genau, das spricht meine Mutter. Oder sonst spricht sie eigentlich nicht aktiv, aber so Taiyu, Taiwanesisch. Genau, sie hat mir das aber leider gar nicht beigebracht, weil ich ja einen weißen Vater habe. Und der ist heute auch immer noch so, also ich habe Chinesisch in der Uni gelernt und wenn ich zu Hause bin und mit meiner Mutter Chinesisch reden möchte, dann nervt er die ganze Zeit rum und ist die ganze Zeit immer so, ich verstehe gar nichts oder tut dann immer so, als würden wir uns gar nicht gerade unterhalten und grätscht einfach so ins Gespräch rein und ist einfach so richtig unangenehm. Und dann halt noch meine deutsche Oma, die halt es auch nicht gut fand. Also meine ältere Schwester hat so ein bisschen Chinesisch gelernt, als sie ganz klein war und dann, als sie in den Kindergarten kam, hat sie halt voll viele Sachen durcheinander gebracht, was voll normal ist in dem Alter. Aber dann hat irgendwie meine Oma auch sofort so reingegrätscht und war so, nein, zu Hause wird nur Deutsch gesprochen. Und meine Oma war sowieso voll krass, ey, die hat auch so Sachen gesagt wie so, ja, und du hast so viele Allergien, weil deine Mutter Ausländerin ist und so. Ja. Ne? Also so war quasi das Level zu Hause und auch immer, wenn meine Mutter Chinesisch gekocht hat, müssen alle Türen zugemacht werden, weil sonst stinkt das. Das heißt, das ist leider, ja. Unsere Kuscheltiere hatten chinesische Namen. Das war so das, ja, Kleinste, was es gab. Und ich fand das schon echt immer richtig schlimm, dass ich das nicht konnte. Und ich wurde halt auch ständig immer gefragt, erstens natürlich, wo kommst du her, sprichst du die Sprache, wie oft bist du dort? Und für mich war das so, ja, ich spreche die Sprache nicht und ich war noch nie dort. Und für mich war das echt wirklich richtig, richtig schlimm. Und ich glaube auch irgendwie ein Grund, warum ich dann, als ich an die Uni gegangen bin, Chinesisch gelernt habe. Ich mag das immer gar nicht so sagen, aber ich habe Sinologie studiert, was so voll so ein problematischer kolonialer Studiengang auch ist. Also Sprache und Kultur Chinas heißt der Studiengang. Und da, wo ich studiert habe, das ist das Asien-Afrika-Institut, das ehemalige Kolonialinstitut. Leute reflektieren das nicht, sind da noch stolz drauf. Das sind alles so alte weiße Männer, die Profs dort sind und die halt einfach nur so Bücher von alten weißen Männern in ihrem Unterricht benutzen, die irgendwelche orientalistische Fantasien von China und allgemein Asien haben. Und ja, meine Chinesischlehrerin natürlich auch, irgendwie eine weiße Frau, auch super problematisch. So habe ich Chinesisch gelernt. Das war kein ideales Setting, auf jeden Fall. Dann war ich noch ein Jahr in China, also ich habe ein halbes Jahr Auslandssemester gemacht und dann noch ein halbes Jahr gearbeitet. Und ich würde sagen, da war mein Chinesisch schon okay. Also am Ende war ich in einem Kurs, ich habe keine offizielle Prüfung am Ende gemacht, aber es gibt halt so diese Spracheinstufungstests, wie es die ja auch im Deutschen gibt mit C1, C1, bla und bla. Da heißt es HSK und es gibt insgesamt 6 Stufen und ich war in dem Vorbereitungskurs für 5. Das heißt, eigentlich war es schon ganz gut, aber
6 die höchste oder?
6 ist höchste.
Wow, cool.
Aber ich kann davon gar nichts mehr, das ist richtig schlimm. Immer wenn ich so irgendwo essen gehe und Leute anfangen mit mir Chinesisch zu reden, bin ich immer so, Gott, was sage ich jetzt? Und benutzt immer die falschen Wörter. Und dann fällt mir auch ein, dass meine Grammatik voll schlecht ist, dass meine Töne voll schlecht sind. Und ich habe auch hier zum Neujahr mit meiner Oma telefoniert und die ganze Zeit nur so rumgestottert und war nur so, oh Gott, ich muss echt irgendwie irgendwas machen, damit ich nicht alle meine Sprachkenntnisse verliere, die voll hart waren zu lernen, weil es echt wie so eine Fremdsprache war, nochmal komplett neu zu lernen. Und ja, und ich habe immer noch voll viel Druck, Chinesisch zu sprechen. Ich habe mich, glaube ich, auch sehr oft, als ich in China war, selber quasi mir so Steine in den Weg gelegt, weil ich immer so viel Druck hatte und dachte so, oh ey, alle denken, weil in China bin ich schon auf jeden Fall passing, Leute denken, dass ich irgendwie Chinesin wäre und reden dann auch einfach so mit mir und dann bin ich immer so und weiß nicht, was ich sagen soll und dann sind Leute immer so, hä, was ist los mit dir, warum bist du so komisch, sowas kommt dann immer und dann manchmal reden Leute dann auch einfach lauter mit mir, anstatt irgendwie so langsamer mit mir zu reden. Und ja, das war schon auch schwierig. Und dann halt auch immer so eine Sache, so, warum hat deine Mutter dir das nicht richtig beigebracht? Was hast du für eine schlechte Mutter? Das fand ich auch immer richtig schlimm. Genau. Und ich denke mir schon auch immer, wenn ich manchmal denke, so, oh, es wäre voll cool, die und die Sprache zu lernen, dann denke ich mir so, nein, 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 als erstes musst du Chinesisch richtig lernen. Ja. Sorry, es war voll der Rant.
Voll okay.
Ich habe sowieso das Gefühl, ich bin gerade so ein bisschen hyper.
Aber es ist doch was gut, also.
Okay.
Vielleicht. Wir haben noch nie so lange Pause gemacht zwischendrin, doch, einmal.
Beim Podcast.
Ja, vielleicht ist deswegen so viel Redebedarf.
Vielleicht, ja.
Ja. Vielleicht war es auch einfach eine gute Frage, danke. Danke übrigens für alle Fragen gerade.
Voll.
Und die ganze Zeit überhaupt an alle Menschen, die eine Frage eingesendet haben.
Haben wir am Anfang gesagt, dass wir die Verlosung am Ende machen? Nee, haben wir nicht gesagt.
Wir machen die Verlosung am Ende. Und, ja, wir haben jetzt gar nicht gesagt, wer welche Frage gestellt hat, aber es ist ja auch vielleicht ein bisschen.
Ja, ich dachte, weil wir haben Leute nicht gefragt, ob wir das sagen dürfen oder nicht. Deswegen sind die Fragen jetzt einfach erstmal so.
Okay.
Oder?
Mhm.
Ich glaube, ich bin so hyper, weil ich heute den ganzen Tag eigentlich hätte lernen müssen, habe sehr viel prokrastiniert und irgendwie so ein bisschen gegammelt und dann bin ich jetzt unter Menschen, also mit dir und euch, die zuhören. Und jetzt, ja, geht es ab bei mir.
Hier hat sich erst durch das okay. Hattet ihr schon mal Rassismuserfahrungen durch, beziehungsweise mit ONSs oder PartnerInnen? Und ich habe mir erst durch den Begriff PartnerInnen daraus erschlossen, dass ONS für One Night Stand steht.
Oh mein Gott, ich musste das auch googeln.
Ja, ich war so, okay, das muss es sein.
Ey, ich dachte so, okay, Lauch, ich google das jetzt. Ja, und dann habe ich das rausgefunden und dann kam ich mir noch lauchiger vor. Aber voll gut, dass du es auch nicht wusstest.
Ja, ich war so.
Ja, du fängst an, ich habe gerade so viel geredet.
Okay, ja, voll. Voll, die ganze Zeit eigentlich.
Durch weiße PartnerInnen und One-Night-Stands oder?
Ja. Mhm. Ja, voll. Und sonst? Ja, ich weiß nicht, ob das, oder gerade in so einer, in einer romantischen Beziehung ist es auch immer ein riesiges Thema, so, weil man sich so aber so schon sehr intensiv miteinander konfrontiert ist. Und ich habe damit aufgehört, alles, was zwischenmenschlich passiert, und das gilt jetzt für eine romantische Beziehung genauso wie für so eine freundschaftliche, egal wie intensiv sie gerade ist, wo keine romantische Ebene quasi ist, alles auf eine strukturelle Ebene zu heben und sozusagen, okay, die Person macht das und das gerade mit mir, weil sie weiß es oder so. Also mag sein oder nicht, aber ich versuche diese Sachen als apersonelles System zu kritisieren und macht dann die Person nicht dafür verantwortlich, sondern macht es dann eher so, hey, du tust mir gerade weh oder so. Und ich hatte schon Zeiten, da war es so, okay, ich rede nicht mehr mit dir, du bist weiß und deswegen hast du es gemacht, du bist der Feind. Und also es ist eine denkbar schlechte Sache und genau, das sind so die Herausforderungen in Beziehungen. Boah, One-Night-Stands ist, ich weiß nicht, wie ich da rangehen soll. Ich brauche immer eine bestimmte Ebene, glaube ich, um mit Menschen körperlich intim zu werden, an mögen und dann ist es kein One-Night-Stand. Und wenn ein One-Night-Stand war, dann brauche ich berauschende Mittel. Und deswegen ist es so, deswegen ist es so ein bisschen, ja, ich weiß es nicht. Dann ist mir vielleicht alles so ein bisschen egaler, glaube ich, als wenn ich nüchtern wäre. Boah, ich rede voll drumherum, weil ich nicht weiß, wie ich hier über Konsumverhalten und One-Night-Stands reden sollte. Merke ich gerade. Hätten wir gar keine, hätten wir nicht so eine Basis an Leuten, die uns zuhören und so viele Menschen, dann wäre das alles einfacher, glaube ich. Aber ja, ich hoffe, ich habe die Frage irgendwie ein bisschen zufriedenstellend.
Wir wollten ja irgendwann auch noch eine Serie machen zu so Queerness. Und so. Oh mein Gott!
Ja, voll okay. Hi, Mom.
Ja, zum Glück hört meine Familie ja nicht zu. Die wissen ja nicht, dass ich einen Podcast mache. Ja, okay. Also, ach, jetzt muss ich die Frage beantworten. Ich würde auch sagen, ja, ständig. Ich date einfach keine weißen Personen mehr. Beziehungsweise, was ich da meine, das stimmt nicht hundertprozentig. Was ich meine, was so Dating-Apps und sowas angeht, du hast ja letztens mit meinem OkCupid rumgespielt. Und
nein, ich wollte.
Hast du? Du hast?
Du nein, hast, das doch. War auf jeden Fall ein Anruf. Hä, wann war das?
Hä, nein,
ich wollte.
Nee, du hast damit rumgespielt. Und dann warst du voll verwirrt und meintest du, ja, ich weiß aber nicht, ob die Person weiß ist, die ist racially ambiguous. Was mache ich jetzt?
Ah, stimmt.
Du
oh
hast
mein
damit
nichts
mit meinem OkCupid rumgespielt.
Okay.
Was ist da los mit dir?
Nee, oh ja, voll, okay. Zwei verschiedene Sachen. Sorry. Ja, stimmt, weil das ist eine schwierige Regel irgendwie zu befolgen.
Ja, ja, voll,
und man will auch
voll.
Weiß gelesene Leute.
So, weil, aber woher weiß ich denn, wenn ich jetzt bei einer weißen Person swipe und wir matchen, woher weiß ich dann, dass sie nicht rassistisch ist? Okay, bei POC weiß ich das auch nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit ist geringer. Und ich hatte einfach am Anfang, als ich mit so Dating-Apps angefangen habe, war ich noch so mega offen und war so, ach, ist okay, white people. Wir werden schon coole dabei sein. Es waren keine coolen dabei, die waren alle kacke. Und ja, deswegen bei so Dating-App-Sachen ist das die Regel, aber natürlich sehr schwer umzusetzen. Manchmal bin ich mir auch nicht sicher. Und sonst in Real Life, wenn ich Leute halt so kennenlerne, bin ich bei weißen Personen auf jeden Fall immer viel, viel vorsichtiger. Aber ich bin trotzdem noch offen für sowas. Aber es ist auf jeden Fall viel, viel besser geworden, seit ich keine Cis-Dudes mehr date.
Hm.
Das war früher richtig, richtig schlimm. Ging gar nicht. Richtig, oh Gott. Naja, ich gehe jetzt nicht in diese Storys rein, aber
Ich habe ja mal OkCupid von erzähl ich jetzt nicht.
genau. Das ist alles, was ich dazu sage. Wir müssen dann irgendwann unsere Serie zu Queerness, wie auch immer wir die machen werden, wir müssen dann nochmal drüber reden, wie wir die machen werden. Naja, auf jeden Fall vertiefen wir das Thema irgendwann noch.
Mhm.
Das heißt, ihr müsst immer weiterhören. Immer. Geht los dran.
Nächste Frage.
Nee, ich bin dran.
Oh, sorry.
Du hast die gerade vorgelesen.
Aber,
nee, kann du das nicht. Dann mach ich gleich zwei. Mach du. Ich mach dann gleich zwei.
Okay. was antwortest du, wenn jemand fragt, woher du ursprünglich kommst? Ursprünglich natürlich in Anführungszeichen. Jeden Tag anders. In der Schule heute zum Beispiel wurde ich gefragt, wo ich arbeite, und da sind die meisten, also da sind 3 weißdeutsche Kinder von 26 so. Und zwar dann nicht, weil die Person, die mich das gefragt hat, da antworte ich, dann sage ich, dass meine Mutter von den Philippinen kommt, so. Das ist ganz anderes, als wenn mich irgendeine Person, wenn ich abends weg bin oder auf einem Plenum bin oder sonst irgendwas fragt, dann gehe ich, je nachdem, wie ich den Raum gerade stören will, damit um. Also ich habe da keine Standardantwort. Ja, wirklich jedes Mal einfach anders. Auch wie ich drauf bin an dem Tag. Genau, manchmal. Aber so Antworten sind, ich erzähle dir doch jetzt nicht meine Familiengeschichte. Wo kommt deine Oma her? Früher habe ich so gesagt, sag mal, was deine Oma in den 30ern gemacht hat. Eine Antwort, die ich jetzt so nicht mehr sagen würde. Manchmal bin ich weggegangen einfach. So, das sind so Modi.
Ja, bei mir ist es auch echt krass kapazitätenabhängig oder irgendwie was für eine Stimmung ich gerade habe und wer gefragt hat und in was für einem Setting. Also es ist auf jeden Fall was anderes, wenn andere BPOC das fragen. Hm. Und auf jeden Fall ist es was anderes, wenn es so im Arbeitssetting passiert, wo man irgendwie so freundlich sein muss.
Mhm.
Das finde ich echt richtig schwer, weil ich habe das Gefühl, das tut mir dann doppelt weh. Hm. Weil ich dann halt auch einfach so die Handlungsmacht, die ich eigentlich für mich haben möchte, nicht haben kann. Und fühle mich dann irgendwie so doppelt victimisiert. Ich weiß nicht, ob ich mich so, naja, schon ein bisschen.
Hm.
Naja. Ja. Aus meiner Mama. Nee, ich habe einmal gesagt, es war auf einer Party. Habe ich die Story schon erzählt? Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr, was ich in irgendwelchen Podcast-Folgen erzählt habe und was nicht. Ey.
Stimmt doch einfach.
Naja, vor allem haben wir ja jetzt auch welche aufgenommen, die wir gar nicht veröffentlicht haben, deswegen. Naja, okay. Auf jeden Fall, es war irgendwie auf so einer Party und eine Person hat mich mal gefragt, hat sich so gefragt, wo kommst du wirklich her? Und dann wollte ich so richtig, das ist das erste Mal, wo ich das sagen wollte. Und ich wollte sagen, so aus, aus meiner Mutter. Und die Person hat verstanden, aus deiner Mutter, dass ich aus deiner Mutter gesagt habe. Und dann war die Person so richtig sauer und war so, hey, was soll das denn? Und ich wollte dann auch in dem Moment das gar nicht korrigieren, weil das, warum soll ich das zurücknehmen? Das war schon ein bisschen fail, aber es war auch ein bisschen witzig.
Voll gut, mein Bruder.
Und sonst, manchmal mache ich das, je nachdem, wenn ich Lust drauf habe und ich so mit Awkwardness richtig gut umgehen kann oder mich danach fühle, starre ich die Person einfach nur an und sage gar nichts mehr. Und dann wird das so richtig unangenehm. Ja. Was ich aber auch hasse, wenn Leute sagen so, so von wegen, ich hoffe, es ist okay zu fragen, aber wo kommst du her? Und dann sagt man so, nein, ist nicht okay. Und dann ist die Person trotzdem beleidigt. So, warum sagst du das denn überhaupt?
Ja.
Und es macht es trotzdem nicht besser. Frag doch einfach gar nicht. So, du weißt schon, dass es eigentlich nicht okay ist und tust es davor, damit zu signalisieren, dass du eigentlich woke bist und dass du deswegen irgendwie legitimierst, diese Frage zu stellen.
Mhm.
Und stellst diese Frage einfach. So,
Einmal hat eine Person gesagt, du musst die Frage auch nicht beantworten, aber ich wollte fragen, wo du herkommst. Und ich war so, okay, beantworte ich nicht. Aber cool, danke, dass du gesagt hast, ich muss diese Frage nicht beantworten. Es war schon, in diesem sehr uncoolen Move war das eine Komponente, die okay war. Ja.
Oder manchmal sagen dann auch Leute immer so, okay, ja, das kann ich vollkommen verstehen, dass du das jetzt nicht beantworten möchtest. Und dann bin ich auch immer so, okay, aber warum ist jetzt trotzdem awkward und warum bist du so awkward? So, frag einfach nicht.
Hm.
Okay, jetzt darf ich 2 fragen.
Ja.
Raschel.
Ich bin die ganze Zeit verkneift, nicht ins Mikrofon zu flüstern.
Essen, Punkt. Was esst ihr gerne, Punkt. Wo geht ihr essen, Punkt. Was war das Leckerste, was ihr gegessen habt, etc., etc., etc.
Alles übers Essen.
Soll ich anfangen?
Ja, voll.
Das leckerste Essen, das ich jemals gegessen habe, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich so viel gutes Essen schon in meinem Leben hatte. Ich würde sagen, voll auf das beste Essen, das Essen, was ich selber koche. Weil ich so gut Essen kochen kann.
Stimmt.
Und man hat mir letztens eine Person mich sehr oft darauf aufmerksam gemacht, dass mein Sternzeichen Widder ist. Und jetzt fällt mir das ständig auf, immer wenn ich solche Sachen sage. Und dann bin ich mir so, okay, voll der Aries-Move. Aber ja, ich kann wirklich voll gut kochen. Voll oft, wenn ich irgendwo anders esse, denke ich immer so, warum bin ich irgendwo essen gegangen? Das hätte ich besser zu Hause machen können. Aber es gibt natürlich ein paar Sachen, die ich nicht machen kann. Dazu gehört auf jeden Fall dieser Chinese-Barbecue-Laden. So gut im Bahnhofsviertel. Und der Lamien-Laden. Das sind eigentlich die einzigen Sachen, wo ich in Frankfurt essen gehe.
Das sind auch die besten Sachen.
So lecker.
Ja. Das Beste, was ich jemals gegessen habe.
Bei mir.
Ja, auch. Meine Highlights. Oh, letzte Woche haben wir Hotpot gemacht. So gut. Richtig lecker. Bicol Express auf den Philippinen im Süden von Luzon. Richtig gut. Richtig, richtig gut. So. Ich habe es einmal versucht nachzukochen, aber richtig schwierig. So ein bisschen wie Stir-Fry-Gemüse. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll besser, aber mit Kokosnuss.
Weißt du, du fährst ja auf die Philippinen, du machst einfach Fotos und dann schreibst du dazu, hier. Und dann beziehst du das auf die Podcast-Folge und dann können alle das angucken und wissen Bescheid.
Ja, gute Idee. Ja, das war eines der besten Sachen oder eine der Sachen, die ich mir am meisten freue. Alles irgendwie auf den Philippinen. Ich weiß nicht, aber auch, weil es da warm ist und es schmeckt. Ich weiß nicht, keine Ahnung, ich bin da immer im Entspannungsmodus. Meine Mutter kocht so gut. Ich weiß nicht, ich habe keinen... Da waren so viele Essenssachen und ich weiß nicht. Ich mag das Essen von meiner Mama. Ich mag das Essen, was du kochst. Ich mag das Essen, was ich koche gerne.
Ja, du kannst auch voll gut kochen. Kusso darf sogar mitmachen, manchmal, wenn ich koche.
Einmal. Ich fühle mich geehrt.
Das ist auf jeden Fall Ehre.
Voll. Auch was meine Titas kochen, meine Tante hier, die in Deutschland ist. Ah ja, überhaupt alles Essen von der erweiterten oder engeren Familie. Auf jeden Fall immer über anderem Essen. Genau.
Jetzt zum Thema Essen noch, weil ich habe da letztens auch mit dir drüber geredet und länger drüber nachgedacht und bin mir aber voll unsicher, wie ich mit dem Thema irgendwie umgehen soll oder irgendwie hätte ich gerne mehr Input dazu. Vielleicht könnt ihr mir mehr Input geben. Also Leute, die zuhören. Zum Thema Veganismus, weil ich ernähre mich schon richtig lange vegan, irgendwie so 5 Jahre oder so, aber finde so weißen Veganismus krass problematisch und ich sage das auch eigentlich gar nicht so oft, dass ich mich vegan ernähre oder sage dann immer nur so vegetarisch, aber auch keine Milch- und Eierprodukte und dann immer so, ja, vegan, sagt das doch gleich. Oder sagt dann immer nur so, ja, geht das ohne das und das, ohne zu sagen so, hey, das ist vegan, weil irgendwie... Ich finde so Veganismus wie oder insbesondere auch so Tieraktivismus in Verbundenheit mit Veganismus einfach super rassistisch voll oft, voll klassistisch auch und voll ableistisch und so paternalistisch und neokolonial, was so bestimmte Produkte angeht und so Konsumverhalten und bin da gar kein Fan von und ich finde es voll schade, dass halt so Veganismus oder dass es so getan wird, als hätten so weiße Leute Veganismus erfunden, was nicht der Fall ist. So, es gibt so Jahrhunderte alte Praktiken von zum Beispiel buddhistischen Veganismus, die man halt nicht unbedingt Veganismus nennt, aber so gibt es voll viel und ich würde mich voll gerne mehr damit beschäftigen, aber finde es halt auch voll schwer, da irgendwie Infomaterial oder irgendwie so, ich habe halt gegoogelt zu finden Was halt dann nicht schon wieder von irgendwie so White People geschrieben wurde, die dann halt mal so reisen gehen und dann ihre Blogs schreiben und dann halt immer so eine super problematische Sicht darauf haben. Das heißt, falls ihr irgendwie so Tipps für mich habt oder auch irgendwie, ich würde auch gerne ein anderes Wort als Veganismus benutzen. Im Chinesischen kann man Su sagen oder Jai, was sich dann halt auch auf, aber das wäre halt schon irgendwie, also das, das ist noch ein bisschen komplizierter, weil es dann eben nicht nur darum geht, keine Tierprodukte zu essen, sondern auch nur die Pflanzen zu essen, die man beim Ernten nicht quasi abtötet, zum Beispiel kein Wurzelgemüse, weil du dann dabei die Pflanze rausreißt und so weiter.
Hm. Es gibt eine Person auf YouTube, die ganz coole Videos macht zu Decolonizing Your Diet. Also eine schwarze Person, die über Veganismus redet. Das fällt mir jetzt spontan ein. Mhm. Und ist dieses, genau, auch voll viel, ich hasse Peter, die sind auch richtig antisemitisch und so richtig kolonialrassistisch, wenn es darum geht.
Mhm, ja.
Also, um auch einen Akteur anzusprechen gerade. Aber, ich wollte gar nicht ranten. Eigentlich wollte ich nur diesen Tipp geben. Decolonize your diet.
Können wir vielleicht auch in die Infobox.
Ja, voll. Reintun. Oh Gott, wir müssen so viele Sachen in die Infobox machen,
Das ist
noch eine Frage. Ja.
Könnt ihr eine Folge über White Allies machen und wie ihr dazu steht? White Allies finden wir gut, wenn sie voll wirkliche Allies sind und nicht nur so tun, um cool zu sein.
Mhm.
Ob wir eine Folge dazu machen? Also mein erster Impuls wäre eher so nein, weil wir den Podcast nicht für weiße Menschen machen und das dann eine Folge für weiße Menschen wäre.
Hm.
Und wir haben so viele andere Themen noch. Vielleicht, wenn wir irgendwann mal nicht wissen, was wir machen wollen, dann können wir das machen. Aber es ist auf jeden Fall keine Priorität, würde ich von mir aus sagen. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst.
Voll. Also ich finde, wir könnten das auch aus einer Position machen, wie Allyship, was Allyship mit uns macht quasi. Also dass es gar nicht so für weiße Personen ist, sondern um weiße Personen geht und weiße positionierte Personen geht und aber es um uns geht quasi. Aber ich habe gerade keinen Bock da drauf.
Voll.
So genau, es hat keine Priorität. Ja. Ich überlege gerade, ob ich auf was verweisen kann, die voll viel gute Arbeit machen, wenn es darum geht.
Ich meine, es gibt super viel Material schon, also deswegen sehe ich auch nicht so richtig, warum wir das machen sollten.
Ich habe gestern eine Nachricht von einem Freund aus Hamburg bekommen, der an einem How to be an Ally Workshop teilgenommen hat und wir waren in der Literaturliste drin.
Richtig nice, gell? War das der von... Darf ich den Namen sagen? Okay, Instagram-Name ist Jugo deines Vertrauens.
Mhm.
War das der?
Weiß ich nicht, glaube nicht.
Ach so, okay.
Bin mir aber nicht sicher, keine Ahnung. Ich habe nachgefragt, heute aber erst.
Ich stehe in Literaturlisten drin.
Mhm.
Nicht schlecht, nicht schlecht.
Danke an die Person. Hört sich das vielleicht ja auch an, gerade. Oder nicht, weil
bestimmt
wir zu viel arbeiten. Okay, danke für die Frage.
Du bist wieder dran, ich habe jetzt zwei Fragen gehabt.
Schaffe ich es heute, nicht in dieses Mikrofon zu flüstern, wenn ich mit dem Papier krausche. Welchen Workshop würdet ihr selber besuchen? Thema und Referentin frei wählbar. Uff. Wow. Welchen Workshop? Willst du anfangen?
Also ich glaube, das geht in die gleiche Richtung mit dem, welchen Workshop ich geben würde oder also was ich gerade einfach mehr machen möchte, ist so Körperarbeit und insbesondere so im Bereich Empowerment. Also ich war ja letzte Woche, vor zwei Wochen, ich weiß gar nicht mehr, war ich ja in Berlin bei dem Empowerment-Workshop von Schwarzrund und Hoi zum Thema Surviving White Academia. Ich frag mich ja immer so richtig über die Uni ab und finde es alles richtig kacke und furchtbar. Und fand es voll gut, dahin zu gehen. Aber hatte das Gefühl, dass ich trotzdem sehr viel noch in meinem Kopf bin. Aber es geht halt auch um Akademie so, natürlich. Also es war voll gut, es war richtig, richtig gut und voll schön, daran teilzunehmen. Und ich brauche sowas manchmal auch einfach, um so mich an bestimmte Sachen wieder zu erinnern, die ich eigentlich gelernt habe, aber die ich einfach nicht so in meinen Alltag aufnehme und wo das dann irgendwie nochmal so ein Anstoß ist, das mehr irgendwie zu integrieren in bestimmte Routinen und so weiter und so fort. Und ich hatte auf jeden Fall auch zwei sehr gute Selbsterkenntnisse und habe aber trotzdem noch das Gefühl, dass ey, so viel ist in meinem Körper und irgendwie muss ich daran auch mehr arbeiten und also es gehört natürlich alles zusammen. Ich will das gar nicht so Körper und Geist so sehr trennen, weil ich finde, das ist auch voll so ein europäisches, weißes Ding. Und ich möchte mich eigentlich mehr als so eine Gesamtheit sehen. Mhm. Aber denke, dass ich halt zu sehr einen Fokus auf irgendwie so Geist lege, anstatt auf wie fühlen sich Sachen in meinem Körper an und wie wirken sich Sachen auf meinem Körper aus und wie kann ich mehr drauf hören und irgendwie damit arbeiten und da auch bessere Routinen einbauen, weil meine Routinen, wenn ich versuche, was besser zu machen, sind hauptsächlich irgendwie auch sehr kopflastig. Mhm. Oder nur so richtig obvious Sachen wie Essen oder Baden, mhm. was auch nicht richtig, also das ist auf jeden Fall, würde ich sagen, nicht der richtige Ansatz für wirklich nachhaltige Selfcare.
Ich würde gerne einen Workshop zu Check Your Privileges für Menschen, marginalisierte Menschen, also vor allem für Menschen of Color machen. Genau, und das halt nicht so komplett ausblendet, dass man bestimmte Marginalisierungserfahrungen macht, aber trotzdem halt mit Privilegien umgeht. Mhm. Genau, ich mache es voll viel für mich aus und so. Und ich habe in vielen Gruppen of Colors einfach, oder so Gruppen, die so, ich würde halt sagen, so Empowerment Politics machen oder so, ist dafür oft kein Platz oder in den Zusammenhängen, wo ich nicht bin, weil alle über Traumata reden und es ist voll verständlich und irgendwie daraus kämpfen und aus Diskriminierungserfahrungen, aber irgendwann habe ich ein bisschen zu viel gehabt und war so, hey, ich habe keinen Bock, die ganze Zeit Opfer zu sein, bin ich nicht. Ich habe sau viele Privilegien, auch strukturell auf einer Ebene. Genau so einen Workshop würde ich gerne machen, wenn ihr eine Person kennt. E-Mail-Adresse steht unten. Ja, hätte ich voll Interesse dran.
Voll gut. Ja, ich glaube, es ist voll wichtig. Und auch einfach so, weil ich habe das Gefühl, dass sehr oft, so wir benutzen POC oder BPOC als Begriff und denken, wir sind irgendwie alle gleich, aber das sind wir nicht. Ja. Und wir müssen da echt irgendwie drauf achten, nicht bestimmte Sachen wieder weiter zu reproduzieren und halt bestimmte Sachen uns anzueignen, ohne Credit zu geben und so weiter. Und das passiert einfach so schnell und auch allein schon so Colorism-Debatten und so weiter innerhalb von so einer BPOC-Szene sind so schwierig und so aufgeladen. Mhm. Und ich verstehe so die verschiedenen Mechanismen dahinter, aber echt, ich finde es voll wichtig, dass da so Leute sich mit ihren eigenen Privilegien innerhalb von weniger privilegiert zu sein in der Gesellschaft irgendwie sich mehr bewusst werden und dann auch irgendwie ihre Handlungen danach ausrichten.
Ja. Ich glaube, ja, was mich auch stört, ist, dass dieses okay, alles, also ne, wenn es um Intersektionalität geht, ist also vor allem dieser Begriff und dieses Wort ist halt eins, was aus dem Juristischen kommt und bestimmte Sachen eben nicht greift.
Ja.
Und also, ne, es halt auch um Zugänge gehen muss. Wer hat welche Zugänge gerade? Also diese strukturellen Ebenen, diese Machtasymmetrien, über die wir in etlichen Stunden in diesem Podcast gesprochen haben, haben immer noch nicht annähernd alles abgedeckt, was irgendwie in Beziehungen, in Strukturen, in politischen Kontexten eine Rolle spielen. Wenn es um Verletzlichkeiten geht, so, dann kann man strukturell auf einer sehr, sehr privilegierten Ebene sind und dann gibt es ein Merkmal und man ist komplett viel verletzbarer als eine Person, die strukturell sehr viel erlebt.
Voll.
Ja, das wird schon wieder so heftig, okay. Ich muss es lassen, sorry.
Ja, das ist auch okay. Wir machen eine Mischung.
Voll, jetzt wird auch voll eine lange Folge. Vielleicht schneiden wir in zwei.
Ja, wir haben noch richtig viele Fragen. Ja. Ja, stimmt. Okay. Eure Meinung zu Paternalismus bzw. White Savior Komplex in der deutschen linken Szene? It sucks. War das unsere ganze Antwort?
Ach so. Unsere ganze Antwort, meinst du?
Ja.
Ach so. Ich würde ein bisschen aufpassen, auch es gibt nicht die, auch wenn wir selbst darüber sprechen, aber es gibt nicht die linke Szene in Deutschland. Es gibt sehr viele Gruppen, bei denen das sehr, sehr, sehr schlimm ist. Es gibt viele Gruppen, die haben das auf dem Schirm, versuchen es besser zu machen und kriegen es nicht hin. Es gibt viele Gruppen, die machen es schon sehr gut. Aber es ist da, auf jeden Fall. Jede Ja, also so, ne, es gibt keinen Raum, der frei von so strukturellen Geschichten ist, auch keine linke Szene. Und ich glaube, es wird so schwierig, weil diese linke Szene oft behauptet, sie wäre frei davon, und das ist halt Quatsch.
Ja, so. Mega. Okay, genug White People Talk. Voll. Nächste Frage.
Thema Haare als Empowerment. Nice. Willst du anfangen, soll ich anfangen?
Nee, fang du an. Ich glaube, ich habe nur gerade gedacht, dass wir so durch richtig viele Frisuren in letzter Zeit gegangen sind. Okay, eigentlich bin ich durch richtig viele Frisuren gegangen, bevor wir uns kennengelernt haben. Und du gehst gerade durch richtig viele Frisuren.
Aber mein ganzes Leben schon.
Ach so, okay.
Also ich hatte so drei Jahre lang richtig lange Haare, sehr lange Haare. Und dann hatte ich dann irgendwann keinen Bock mehr und die mir abrasiert, dann habe ich sie mir gefärbt und jetzt lasse ich sie wieder wachsen und dann ist noch ein bisschen Farbe drin, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das für mich so ein, wie viel Empowerment da für mich mit drin hängt. Ich glaube, mir wird einfach schnell langweilig. Ich würde es gar nicht sagen, dass es sowas Empowerndes für mich ist oder war auch so, lange Haare zu haben. Ich hatte schon sehr genervt. So jede Woche als schöner Indianer. Das ist so absurd, einfach wie viel. Ja. Oder als Indianer. Weiß nicht, ja. Hatte nicht so viel, also ich verbinde damit kein Empowerment irgendwie mit meinen Haaren. Kann verstehen, warum das für viele, viele, viele Menschen so politisch ist, aber ich habe, auch wenn es schwarz ist, sehr glattes Haar. Für mich ist es keine Frage von Empowerment oder muss es keine, ja, genau. Privilegiert auf eine gewisse Weise.
Ich struggle voll viel mit meinen Haaren. Und ja, habe da letztens auch nochmal wieder drüber nachgedacht. Ich hatte sehr lange auch lange Haare. Dann habe ich sie irgendwann kürzer geschnitten und dann habe ich sie blond gefärbt. Da habe ich so viele Kommentare für bekommen. Alle fanden das extrem lustig, dass ich so Asiatin mit blonden Haaren bin. Das hat mich richtig genervt, aber gleichzeitig fand ich es auch gut, das zu haben. Und es war also es hat super viel Irritationen hervorgerufen. Und es war auch sehr interessant, was so Exotisierung angeht von halt so weißen Cis-Heteromännern, die dann halt irgendwie sich darin gestört haben, dass ich nicht dem exotischen Bild einer fernöstlichen Schönheit entspreche. Um es mal so auszudrücken. Dann habe ich meine Haare abrasiert. Das fand ich auch richtig gut. Das hat sich auch so gut angefühlt. Aber auch echt schwierig. Also, man glaubt gar nicht, was irgendwie so Cis-Hetero-Dudes immer denken, was sie einem sagen können, je nachdem, wie man gerade aussieht. Ich kriege die ganze Zeit nur so Kommentare, wenn ich halt nicht irgendwie so einen Standard-Normalo-Look habe. Und es nervt mich richtig hart. Auf jeden Fall war das auch für mich auch so eine Sache von so mit meiner Gender-Expression spielen. Aber ich finde das halt voll schwierig. Ich werde halt, egal was ich mache oder egal wie ich performe, werde ich immer als super hyperfeminisiert wahrgenommen. Was halt, glaube ich, schon auch einfach so mit diesem, was so auf Personen, die als asiatischen Frau markiert sind, projiziert wird, zu tun hat. Und finde dabei aber voll interessant, dass es hauptsächlich mit weißen Personen oder nicht East- oder Southeast Asian Personen passiert, dass es bei denen so ist, aber dass zum Beispiel es viel feinere Nuancen gibt, wenn ich mich halt mit anderen Personen, die sich irgendwie Southeast oder East Asian identifizieren oder irgendwie so ein Background haben, also dass das da eine andere Art von Maskulinität oder Gender Expression möglich ist, als wie weiße Personen einsehen. Verstehst du, was ich meine?
Voll, ja, voll.
Genau. Ja. Dann habe ich meine Haare wieder rauswachsen lassen, sah richtig furchtbar aus. Dann habe ich sie nochmal blond gefärbt. Dann habe ich sie rosa gefärbt. Dann waren sie immer so ein bisschen lila. Dann habe ich einmal richtig verkackt. Ich färbe meine Haare nämlich immer selber. Jetzt sind sie gerade blau, aber nur noch so unten. Das sind noch so der Rest. Meine Haare sind richtig kaputt vom Färben und so. Und finde es aber gerade auch so ein bisschen langweilig. Ich will irgendwas anderes machen, aber weiß nicht genau was. Und eigentlich würde ich es voll gerne mal so professionell machen lassen, aber es ist immer so teuer. Deswegen weiß ich gerade auch nicht, was ich machen will. Und manchmal stört es mich, wenn ich als sehr feminin rüberkomme und habe manchmal aber auch das Gefühl, dass ich mich dabei mit so einer Femphobia ertappe, so, dass ich halt manchmal sehr feminine Sachen mit so sehr negativen Sachen verbinde, weil da halt bestimmte Sachen auf mich projiziert werden. Dabei finde ich so voll viele Aspekte von Femininität auch voll schön, aber ich habe das Gefühl, dass ich dann halt anders wahrgenommen werde, als ich mich selber wahrnehme oder wahrgenommen werden möchte. Und das ist, finde ich, dann irgendwie so ein sehr unangenehmen Zustand von Fremd- und Selbstwahrnehmung.
Haben deine Haare auch ein empowerndes Element?
Weiß ich gar nicht. Also ich hätte das jetzt nicht so als empowernd betrachtet. Ich hab mal einen Blogtext geschrieben für Deutsche Asiaten Make Noise zum Thema Haare.
Oh, ja,
das könnten wir auch noch verlinken. Aber es ist eher so eine Sache von, nee, eher schon eher so, weiß ich nicht, so viel Verletzung, was über so Haare und irgendwie Gender-Ausdruck darüber geht und weniger Richtung Empowerment. Obwohl natürlich dann zu sagen so, hey, ich mache meine Haare so und so und mir ist egal, was ihr mir gerade sagt oder die ganze Zeit in Kommentaren reindrückt, vielleicht schon auch eine Sache von Empowerment ist, aber irgendwie ist es eine sehr schwierige Beziehung, würde ich sagen. Körperbehaarung?
Weil du auch sagst, Gender Performance und Haare, vor allem zu Anfang, als ich die Haare lang hatte oder so, habe ich mir darüber gar keine Gedanken gemacht und fand es nie wirklich schlimm, wenn, oder fand es, ich weiß immer, dass dieses Element cool war, zu hören, hey, bist du Mann oder Frau? Aber es war halt natürlich immer in einem krass abwertenden Ton gemeint, weil ich dann doch irgendwo noch männlich gelesen wurde.
Hm.
Aber hätte mir das jemand sehr nett gesagt, hätte ich mich, glaube ich, gefreut. Das ist mir nur durch den Kopf geschossen gerade.
Mm. Ja. Körperbehaarung als Empowerment?
Auch für mich als männlich gelesene Person, glaube ich. Weiß nicht. Ich weiß nicht, warum. Ich habe mich darüber noch nie Gedanken gemacht. Ich mache ständig tausend Sachen mit allen möglichen Haaren überall an meinem Körper, aber ja, habe mir über die Strukturalität noch gar keine Gedanken gemacht.
Hm.
Was wahrscheinlich auch ein Zeichen von Privilegien ist. Also ja, auf jeden Fall auch.
Ey, ja, ich bin mit Körperbehaarung auch voll krass privilegiert, so, weil ich einfach so wenig Körperbehaarung habe.
Ja. Nächste Frage?
Nächste Frage. Ja. Bin ich überhaupt dran? Ich glaube, ach ja, du hast jetzt einen Zettel da liegen.
Ja.
Hast du übrigens gesehen, ich habe da, als ich die Fragen auf die Zettel geschrieben habe, Emojis drauf gemalt, weil die Fragen auch Emojis hatten.
Ach so, ich dachte, weil du sie so toll fandest.
Nein, weil die Fragen Emojis hatten.
Das ist schön, danke für die Frage.
Wie baut ihr eure Selfcare-Routine im chaotischen Alltag ein und wer sind eure Bezugspersonen?
Hm.
Ich glaube, ich würde einfach auf unsere Selfcare-Folge verweisen, weil wir haben so wenig Zeit, wir reden schon richtig lange.
Voll.
Und Bezugspersonen, ich weiß nicht, ob ich da, weil ich möchte jetzt keine Person direkt nennen, glaube ich, ohne das vorher mit Leuten abgesprochen zu haben. Aber die hören mich schon zu und fühlen sich jetzt angesprochen und ich habe euch alle sehr lieb.
Mhm. Bei mir, same. Eine Sache, die bei mir dazugekommen ist, ist Meditieren. Habe ich nicht so wirklich vorher gemacht. Jetzt habe ich so eine App, die mir hilft. Morgens beim Aufstehen, abends vorm Einschlafen und manchmal in der Bahn, weil ich viel pendle gerade zur Uni.
Mhm. Welche App ist das?
Stop, Breathe and Think. Jetzt, wo ich sage, glaube ich, habe ich es schon mal
verlinkt. Ja, ich dachte auch gerade so, hey, jetzt kommt mir bekannt vor, aber
das habe ich vielleicht schon mal angesprochen, aber jetzt mache ich das sehr, sehr regelmäßig vorher. Immer, wenn es mir richtig scheiße ging. Aber jetzt, genau.
Mhm.
Ja, und sonst, Self-Gefolge hast du schon gesagt.
Mhm.
Gott, es neigt sich immer noch nicht dem Ende.
Mhm. Und von den witzigen Fragen waren noch gar nicht.
Wünscht ihr euch manchmal, ihr werdet nicht politisiert, weil es dann im Alltag vielleicht weniger Reibung geben würde?
So Matrix-Style, rote Pille, blaue Pille.
Mm-hmm. Ich versuche kurz zu antworten, sowieso jetzt bei jeder Frage.
Ich finde schon, wir können bei Fragen, die uns Spaß bringen, auch einfach länger reden. Und
voll, am Ende schneiden wir es halt in zwei. Oder
wir machen einfach Leute, so, wie wir jetzt Lust haben.
Und die Leute müssen es ja auch nicht zu Ende hören, die können ja Stopp drücken, wenn sie wollen.
Oder Sachen überspringen, bis deren Frage kommt.
Ja, aber da müssen wir so Timestamps machen.
Ach so, kriegen wir das hin? Nee, ich glaube nicht.
Bestimmt.
Auch so viel Arbeit.
Ja, schon mehr Arbeit. Okay. Was war die Frage?
Matrix.
Ach so, okay. Als wir uns kennengelernt haben, hatte ich das oft, dass ich das gedacht habe.
Wir haben da auch voll viel drüber gesprochen, ich erinnere mich, ja.
Und jetzt denke ich, nee, gar nicht. Es hat viele verschiedene Gründe, aber ich glaube, der Hauptgrund gerade ist, weil dadurch sind die Beziehungen zu den Menschen, die ich jetzt habe, viel intensiver geworden. Und ich weiß das viel mehr zu schätzen. Und ja, genau. Ich glaube, also das ist auf jeden Fall der Hauptgrund gerade, warum ich sagen würde, nein. Obwohl es manchmal schwierig ist, aber es, ich habe mich ja auch, ich entscheide mich ab hier ja auch bewusst dazu, weiter diesen Prozess zu gehen und nicht die Augen zu verschließen, also nicht die Augen zu verschließen, aber einen weiteren Politisierungsprozess bewusst zu gehen, mehr zu lesen, mehr zu machen, ist eine bewusste Entscheidung von mir und die mache ich sehr gerne. Mhm. Also ich will gar nicht aufhören, darüber zu lernen. Von daher, nein, schwierig, aber.
Voll. Ich frage mich auch manchmal, wenn ich so zurückdenke, ob es mich wirklich weniger verletzt hat oder ob ich es einfach weniger aktiv wahrgenommen habe. Weil es gibt ja schon auch immer so Momente, wo bestimmte Sachen getriggert werden, die irgendwie so, als ich Teenie war zum Beispiel, erlebt habe, wenn bestimmte Wörter fallen, wo ich dann auf einmal so eine richtige Flut an Erinnerungen habe von Rassismuserfahrungen und mir dessen vielleicht dort nicht richtig bewusst war. Aber anscheinend ist das ja schon irgendwie richtig krass eingespeichert in mir, sonst würde das ja nicht so hochkommen. Das heißt, dass ich jetzt durch quasi, dadurch, dass ich mir dessen bewusst bin, die Möglichkeit habe, es zu verarbeiten, was ich vielleicht vorher nicht hatte oder die Tools nicht hatte, mit bestimmten Sachen umzugehen oder irgendwie so, ja, wirklich zu verarbeiten, weil sonst, weißt du, es ist irgendwie so in dir gespeichert und du kannst nicht dran arbeiten oder irgendwie so deine Handlungsmacht finden oder irgendwie dir überlegen, so, hey, das war jetzt richtig kacke. So, und dann denke ich immer nur so, hätte ich doch, aber stattdessen irgendwie zu denken, so, ja, nächstes Mal möchte ich lieber das und das, weil ich weiß jetzt, was ich möchte und was da gerade passiert ist und was für Mechanismen da im Gang waren. Und das ist mir voll wichtig, irgendwie diese Möglichkeit zu haben und auch diese Gedanken- und Reflexionsprozesse zu haben und mich dadurch viel besser zu verstehen und auch irgendwie so meine Mental Health Struggles viel besser zu verstehen oder wenn es mir schlecht geht, dass ich dann irgendwie auch irgendwie verstehen kann, was für Gedankentrigger ich habe zum Beispiel, was irgendwie so Anxiety, also so Panikattacken auch auslöst und so. Ich kann das immer noch nicht immer sagen, aber ich kann es oft sagen und ich finde das voll gut und dass ich überhaupt diese Möglichkeit dazu habe. Und dann gibt es natürlich immer noch so dieses jede Details sehen so, wenn du läufst die Straße und denkst, sexistische Werbung, rassistische Jokes, whatever und so. Dann denke ich manchmal auch so, okay, it's too much, reicht schon. Und das kann man halt nicht einfach abstellen. Manchmal ist das schon ein bisschen zu viel, aber ich finde es dann auch gut, irgendwie so bewusster darauf zu achten, wovon ich mich fernhalte und bewusster für etwas zu entscheiden, was ich konsumiere und was ich irgendwie um mich herum haben möchte. Hm. Und wirklich ich mag diesen Aspekt von Handlungsmacht und Entscheidungsmacht, zu sagen so, hey, so möchte ich mein Leben leben. Das hole ich mir irgendwie in mein Zimmer oder in meine Wohnung oder in meinem Umfeld, in meinen Freundeskreis und das nicht, weil das sind Sachen, die tun mir nicht gut. Hm. Nächste Frage? Mhm. Was sind eure Lieblingsbücher, Filme, Serien? Okay, das hat mich schon so ein bisschen. Willst du noch irgendwie Bücher oder Filme ergänzen?
Bücher, aber da schwankt es auch. In den letzten Jahren war nice Giovanni's Room. Und wir haben viel über politisch aktiv sein und bleiben gesprochen. Nur zu Büchern jetzt.
Ich lese voll selten Romane noch und ich finde das richtig traurig eigentlich, weil ich früher richtig gern gelesen habe. Ich weiß gar nicht, was meine Lieblingsbücher sind. Ich lese jetzt gerade das Buch Transfrau sein, Aspekte geschlechtlicher Marginalisierung von Felice Ewert, weil ich letztens bei ihr auf der Lesung war. Mhm. Und das ist auf jeden Fall ein richtig gutes Buch und ich lerne gerade voll viel.
Sorry, ich habe vergessen, die Autoren dazu zu sagen. Giovanni's Room ist von James Baldwin und Politisch aktiv sein und bleiben von Timo Luttmann.
Tun wir in die Infobox. Die wird sehr, sehr lang. Bestimmt müssen wir wieder so extra Sachen schreiben. Ey. Okay, nächste Frage. Kruse versucht jetzt auch ins Mikrofon zu rascheln.
Eure Lieblings-Meme-Seiten. Die Colonial Meme Queens.
Warte mal. Hä, kenne ich die Seite?
Weiß ich nicht.
Doch, bestimmt. Ich weiß immer nicht, wie die Seiten heißen. Ich kann die mal erkennen. Also, ich weiß, wie die aussehen, aber ich weiß voll oft nicht, wie die heißen. Natürlich Killjoy Memes unterstrich. Hm. Die Person hat letztens auch extra Memes für mich mit Kuscheltieren gemacht und mich da drin getaggt. Ich habe mich super geehrt gefühlt. ja, es gibt noch mehr, ey. Aber warte, Instagram. Meme Girl Club, natürlich.
Tiny Head Skate Life. so lustig, ich meine, ich halt sagen. Also es wird sich viel über so Skate Lifestyle lustig gemacht. Aber vor allem über emotional unavailability, also über emotionale Unerreichbarkeit sein von so Leuten, die die ganze Zeit im Skatepark rumhängen. war ich als Teenager auch auf jeden Fall. Und den Tiny Hat bin ich nicht losgeworden, bis heute nicht. Ich habe letztens versucht, so meine Mütze, mein Beanie anders aufzuziehen, aber irgendwie bin ich so seit 5 Jahren auf jeden Fall in diesem Tiny Hat gewohnt, dass ich nicht davon entkomme.
Ich sehe gerade, dass ich die Colonial Meme Queens auf jeden Fall auch folge und auch, ja, ich weiß nicht, was sind. Sad Memes Original, auch richtig gut. Ich gucke schon meistens eher, also meine Lieblings-Meme-Seiten sind immer so richtig Deprimim-Seiten, wo es die ganze Zeit nur so um Mental Health geht und so. Manchmal schon echt sehr grenzwertig sind. Ja. Aber ich kann mich sehr oft damit identifizieren und finde das immer richtig lustig. Weil ich finde das voll lustig, wenn du halt so ein Meme postest, was halt so richtig eigentlich so bittere Realität, was Mental Health Struggles angeht, und so alle deine Friends schicken dir dann so lachende Smileys, so weinlachende Smileys, wo alle sich darin wiedererkennen und du bist dann so, ja, hahaha, wir alle sind so abgefuckt. ja. Das ist mein Insta-Life. Das ist nur so Mental Health Memes und Katzen.
Ich wollte mir einen Hund kaufen.
Du wolltest was?
Nein, das ist ein Regen. Achso.
Ich bin dran.
Okay, boah, ich habe eine Aufmerksamkeitsspanne heute.
Aber was, du willst einen Hund?
Ja, das überlege ich mir jetzt die nächsten Wochen, während ich auf den Philippinen bin. Aber ich meine, unsere Wohnung ist auch kein, oder unsere WG ist halt auch kein Ort für noch einen Hund.
Also, du magst ja keine Tiere.
Ich mag Hunde.
Hä?
Schon.
Seit wann das denn überhaupt nicht? Immer wenn wir irgendwo sind und dann ist da so ein Hund, dann sagst du, der greift mich bestimmt gleich an und machst einen riesengroßen Bogen um den.
Ja, weil, also es passiert schon oft, aber ich mag sie trotzdem.
Okay, hol dir lieber eine Katze.
Mit Katzen komme ich nicht klar, die ist nochmal ein anderes Level.
Hund, ey. Das ist eine Hundeperson, ey.
Nee, ich mag Katzen so richtig gerne anzugucken und so, aber ich habe so viele Katzenangriffe hinter mir. Mein Leben. Auf mein Leben. Dass ich dem abschwören musste.
Mhm, okay.
Ich habe auch Zeuginnen.
Die wollen immer nur mit dir kuscheln, ja? Die wollen dich gar nicht
auf
umbringen.
Auf mein Gesicht während ich schlafe.
Okay, nichts zu fragen. Wer ist euer Lieblings-Crystal Gem?
Oh.
Es geht um Steven Universe, nur ja. So als Kontext. Guck mal, da gibt es auch Emojis, die ich gemalt habe.
Oh, wow. Auf jeden Fall nicht Pearl.
Nee, oh Gott, Pearl. Richtig anstrengend.
Aber ich, ja, ich...
Ist voll so die typische Cis-Hetero-White-Woman.
Ich glaube Garnet oder Amethyst, aber ich glaube, ja, ich mag Garnet schon lieber.
Ich mag Amethyst am liebsten, glaube ich.
Es kommt auch auf die Folgen an.
Okay, ich habe ja gerade erst angefangen damit. Das heißt, ich weiß noch gar nicht so viel. Aber ich finde die Folgen voll krass, wo sie so Fusion machen und so.
Ja,
oha.
Das wird noch viel krasser. Ich weiß nicht, wo du gerade bist.
Weiß nicht, so 10 oder 12 oder so.
Okay, ja. Das wird auf jeden Fall noch.
Okay, aha, okay.
Und weißt du voll viel noch?
Okay. Nicht spoilern.
Nee, weiß nicht. Nächste Frage?
Mhm.
Oh Gott.
Ist es die Frage? Mhm. Übrigens hat die Rise and Shine gestellt. Das ist richtig gut.
Danke, Mintu und Vanessa. Wie fühlt ihr euch als Asians auf der Tanzfläche? In Klammern Partyclub. Könnt ihr tanzen? Was? Wow. Ja, da musste ich auch lachen, als ich die Frage gelesen habe. Hoffentlich ist das nicht gemein. Die Frage war bestimmt lustig gemeint.
Ja, voll.
Ja.
Nee, ich finde es voll gut, dass die Frage gestellt wurde. Denkst du, dass du tanzen kannst?
Nein. Nee, also nee. Ich.
Oh, mein Gott.
Ich tanze sehr viel, wenn ich alleine bin.
So in deinem Zimmer?
Ja,
oder wie?
Für mich selbst.
Das mache ich auch.
Vorm Spiegel voll viel. Ja, ich
ich habe danach auch gedacht, so, gut, dass du selber sagst, dass du nicht tanzen kannst, weil ich habe danach gedacht, wir können beide nicht tanzen. Sorry.
Alles gut.
Und ich finde das auch immer so richtig furchtbar, als ich das erste Mal aufgelegt habe. Also richtig viele Leute haben Videos von mir gemacht. Mhm. Und danach habe ich die gesehen und dachte so, oh mein Gott, wie bescheuert tanze ich denn? Und dann dachte ich so, oh Gott, was mache ich jetzt? Ich muss jetzt erstmal so DJ-Dance-Moves lernen. Und vor allem gucken dich ja alle immer an, wenn du auflegst. Mhm. Und dann bin ich immer so, awkward, awkward. Mhm. Und vor allem wird von dir so erwartet, dass du voll so Partystimmung machst. Und ich bin immer so, was mache ich? Ich singe dann meistens einfach mit und mache einfach nur so, keine Ahnung.
Nee, wenn ich vorne bin, geht's gar nicht. Da bin ich auch gar nicht so locker, wie ich gern sein würde, glaube ich. Also wenn ich selbst auflege. Ich denke mir bei Videoaufnahmen von mir, ich weiß gar nicht, warum es so viele Videoaufnahmen von mir gibt beim Auflegen, denke ich mir immer, oh mein Gott, sieht nicht so schlimm aus, wie ich dachte. So rum, ja. Ja, vielleicht so, nur so Glas halb voll, halb leer Ding.
Aber Ding ist ja auch, wenn du so vorne stehst, dann kannst du ja auch mal gucken, wie alle anderen tanzen. Und richtig viele Leute können einfach nicht tanzen. Und dann denke ich mir so, das ist nicht so schlimm. Jetzt traut sich niemand mehr zu tanzen, wenn ich auflege.
Voll, ich bleib jetzt sitzen.
Nee, aber eigentlich, man muss ja gar nicht gut tanzen gehen. Es geht ja darum, Spaß zu haben eigentlich. Mhm. Und eigentlich ist dieser Druck voll doof, zu sagen so, hey, das ist gutes Tanzen, das ist schlechtes Tanzen. Und so eine Normierung von, was Tanzen ist, darum sollte es eigentlich nicht gehen.
Hm. Ja, und in Sachen, habe ich Tanzen gelernt? Jemals? Nein. Also weder irgendein Tanzstil, auch keinen Klassik-Tanzkurs quasi, den in der Schule voll viele gemacht
haben. Okay, das habe ich gemacht.
Sehr, also kann absolut gar nicht, gar keine Schrittfolge und nichts.
Aber das hilft dir ja auch nicht, wenn du in so einen Club tanzen gehst.
Wow, ich habe einen Freund, der sich seine ganze Jugend lang und jetzt bis halt Ende seiner 20er immer wieder so Boyband-Tanz-Video-Moves angucken auf der Tanzfläche. Macht jetzt alles einfach.
Das oh, voll gut.
Ja,
sieht
voll gut aus.
Vielleicht brauchen wir so ein... Okay, nochmal zu einer Frage zurückzukommen, was für einen Workshop wir gerne hätten. Ich hätte gerne einen Workshop für Asians, die nicht tanzen können.
Das wäre der unangenehmste Workshop-Atmosphäre aller Zeiten.
Gar nicht, wenn alle nicht tanzen können. Dann wäre es, glaube ich, okay. Dann würde ich mich voll wohlfühlen. Weißt du, weil ich würde voll gerne eigentlich tanzen können. Hm. Aber ich würde auch nie irgendwie in so einen Tanzunterricht gehen, weil ich nicht tanzen kann. Oder ich denke dann, ich stelle mich so bescheuert an. Und es sind immer so Leute, die so richtig gut tanzen, die sind dann immer so vorne und ich bin immer so hinten und so richtig awkward. Und dann bin ich immer so, nee, ich gehe jetzt.
Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich hab auch gar nicht dieses, oh, die Leute können nicht tanzen. Ich denke mir, alle können voll gut. Also alle schaffen es irgendwie im Takt mitzuviben so. Und das ist auch mein Modus. Von daher, das ist für mich voll genug tanzen. Ja. Ich habe gar nicht so Ansprüche, glaube ich, an Tanzen, wie du sie hast. Ich bin so, okay.
Ich habe mich auch sehr lange nicht getraut, tanzen und war immer so anti-tanzen. Ja, also es hat, glaube ich, auch einfach echt voll viel damit zu tun, wie du dich in deinem Körper wohlfühlst und solche Sachen. Ja, deswegen nehme ich alles wieder zurück, was ich jetzt Gemeines gesagt habe über Leute, die nicht tanzen können, inklusive mir, weil es geht nicht um Skills, es geht um Spaß.
Voll.
Okay, nächste Frage. Cool.
Ja, danke, Rise and Shine auf jeden Fall.
Eine hervorragende Frage. Wie woke seid ihr?
Da habe ich mir schon kurz Gedanken gemacht, gar nicht so, was ich sagen würde, sondern...
Ob das eine Scherzfrage ist?
Nee, was die Skala ist.
Achso, was die Skala ist? 100.
Bis 100. 100 ist das Wokeste.
Ja.
Keine Ahnung.
Aber wenn du 100 sagst, dann bist du automatisch nicht woke. Weil wenn du woke bist,
ja, dann, bist
dann kannst du nicht, weißt du, weil es gibt immer mehr zu lernen.
Hm, voll.
Hm. Oder es ist halt unendlich, ne?
Hm.
Eigentlich, wenn du eine richtige Woke-Skala hast, dann ist es unendlich.
Ich glaube, wenn man woke ist, würde man es nicht auf eine Skala auflegen.
Ja, ihr merkt schon, wir sind nicht woke.
Ja.
Sorry. Ich würde sagen, das ist
zwei.
Jetzt, Ich würde sagen, das wird jetzt die letzte Frage, weil wir machen schon so richtig lang. Wir müssen auch noch die Verlosung machen am Ende.
Habt ihr auch Kritik an Identitätspolitik?
Oh Gott, so eine heavy Frage am Ende.
Ja, voll. Mega. Ich bin richtig, teilweise auch richtig genervt davon. Ganz, also, platt. Ich muss das nicht weiter ausführen. Aber...
Ich glaube auch, dass es voll oft vergessen wird, worum es eigentlich geht und dass es halt so bestimmte konstruierte Identitäten benutzt, dazu da sind, für einen bestimmten Zweck da sind, aber dass dann irgendwie so vergessen wird, dass das halt konstruierte Kategorien für einen Zweck sind.
Ich glaube, wir können einfach auf das Dings verweisen, auf das Interview mit der Rosa Lux, das bald rauskommt. Weiß gar nicht, auf welcher Plattform.
Auf aber
da haben,
da
haben wir drüber gesprochen. Und
da haben wir drüber gesprochen? Okay, ich kann mich da gar nicht dran erinnern.
Ich war an dem Tag genervt und da habe ich auf jeden Fall drüber gesprochen.
Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt die Verlosung.
Oh mein Gott, wir sind immer noch nicht fertig.
Wir sind immer noch nicht fertig. Wow. Aber weißt du, vielleicht ist es nicht so schlimm, auch wenn es nur eine Folge wird und die so lang ist, weil die ist ja voll so leicht und nicht so heavy und kann sich die beim Kochen anhören oder beim Staubsaugen kann man nicht so gut.
Aber so hören eh alle Leute unseren Podcast. Alle Leute.
Ich habe voll viele Leute schon gehört, die meinten so, ey, bei anderen Podcasts mache ich das, aber eure sind immer so heavy, ich kann das nicht. Und dass sie die halt immer so wirklich so richtig hinsetzen und anhören machen.
Oh, wow, okay, krass. Auch bei der letzten Folge hat meine Mutter das gesagt. Sie so, oh, ich habe bis 2 Uhr nachts wach. Meine Mutter muss jeden Morgen richtig früh aufstehen, um zu arbeiten.
Krass.
Ich habe bis 2 Uhr nachts wach gelegen, weil ihr über Weihnachten geredet habt und ich wollte nicht, dass ihr... Also ich habe gedacht, vielleicht sagst du da noch was und so. Ich glaube, es war so ein bisschen die Angst davor, dass ich was Schlechtes über die Familie sage.
Ey, ich finde das sowieso krass, dass deine Mom zuhört. Ich glaube, wenn meine Mom zuhören würde oder irgendjemand aus meiner Familie zuhören würde, könnte ich den Podcast ehrlich gesagt nicht machen, weil ich dann das Gefühl hätte, dass ich nicht so frei spreche oder dass ich dann irgendwie nicht deren Gefühle verletzen möchte und Familie halt irgendwie so ein Thema ist, wo es sehr viel so Struggles hat und schwierig ist. Und ich habe ja in der letzten Folge auch so ein bisschen erzählt, dass es schwierig ist, drüber zu reden, aber ja. Und ich denke auch immer so, ey, meine Familie macht sich schon voll viele Sorgen um mich. Und ich kann einfach nicht so frei sprechen, wie ich irgendwie mit dir sprechen würde oder einfach mit diesen Hunderten von Menschen, die uns zuhören und ich nicht kenne.
Ja. Voll, ich habe, ja, das hat man ja auch bei meiner Antwort ein bisschen gemerkt heute, wenn es um One-Night-Stands und PartnerInnen geht.
Vielleicht kannst du deiner Mama sagen, dass sie bestimmte Folgen nicht anhören soll.
Also, ich glaube, das funktioniert bei meiner Mama nicht.
Dann will man erst recht hören, ne, wenn man das nicht soll. Okay.
Naja, nee, ist auch okay, irgendwie. Also ja, keine Ahnung, ich habe mich dann so entschieden, vielleicht bereue ich es irgendwann.
Okay, ich erkläre nochmal kurz, wie ich das gemacht habe. Und zwar, wir verlosen ja unter allen Leuten, die Fragen gestellt haben. Also es gibt 3 Diaspora-Beutel, die verlosen wir. Und es haben ja Leute, manche Leute haben auch mehrere Fragen gestellt und dann habe ich die Namen mehrmals reingetan. Das heißt, Gewinnchancen erhöht.
Mhm. Ich habe ein bisschen, also das, was ich mir gedacht habe vorher ist, ich habe mir nochmal alle Namen durchgelesen und war so, okay, bei manchen weiß ich auf jeden Fall nicht, wie ich es aussprechen soll.
Ja, das habe ich auch gedacht.
Deswegen musst du alle aussprechen.
Nein, ich dachte, du machst das. Ich hätte so ein bisschen gehofft, dass du das einfach machst.
Okay, 2-1.
Okay, sollen wir das Instagram?
Wir können auch einfach das Foto auf Instagram posten und die Leute dann verlinken.
Mit, achso, dann machen wir jetzt gar nicht hier die Verlosung.
Doch, können wir auch machen, wir können beides machen.
Achso. Ach, weißt du, ich nehme das einfach mal auf und dann... Okay. Können wir ja gucken, ob es gut geworden ist oder nicht. Warte, du bist viel zu schnell.
Ich mach das nur.
Du raschelst nur, okay. Okay, wir machen jetzt unsere Verlosung für die Beutel. Danke an alle, die Fragen gestellt haben.
Ja, voll, danke. Die erste Person ist...
Warte, du musst mir zeigen, was die Person ist.
Oh, Entschuldigung. Jetzt sehe ich es aber selbst nicht.
Okay, jetzt darfst du die falsch aussprechen.
Zengo Wengo?
Yay!
Yeah. Ich spreche gerade ins Mikrofon rein, weil wir gleichzeitig podcasten, aber wir machen es auch mit dem Handy.
Genau, alles super kompliziert. Wir haben übrigens eine ultra lange Podcast-Folge aufgenommen, das ist 1 Stunde 33, aber vielleicht schneiden wir so ein bisschen Sachen raus.
Mhm.
Nächste. Oh, ist voll unscharf.
Das ist richtig rum.
Weiß ich nicht. Ja, warte, mein Handy fokussiert nicht. Ja.
Ja. Chloe D? Sorry, wir haben auch in der Podcast-Folge gerade drüber gesprochen, dass wir nicht wissen, ob wir die Namen richtig aussprechen.
Darf ich den letzten machen?
Bitte, du hättest auch alle 3 machen können.
Nee.
Sind wir live gerade?
Nee.
Okay, wow. Zum Glück.
Warte, mit einer Hand aufmachen.
Ich kann dein Handy nicht übernehmen, leider, sorry.
Dagmar Ruh.
Mhm.
Cool, das heißt, ihr müsst uns eure Adressen schicken. Und dann... Oh, ich habe gar nicht ins Mikrofon gesprochen die ganze Zeit. Egal. Ich mache jetzt die Insta-Story fertig. Das ist zu confusing, zwei Sachen gleichzeitig zu machen. Das ist, glaube ich, voll die schlechte Insta-Story geworden. Okay, das war mega chaotisch jetzt. Aber das war's für unsere Folge.
Mhm. Das war cool, so einfach abzuhängen und die Mikros anzuhören.
Voll, das war richtig witzig. Ja. Wir sollten mehr solche Folgen machen. Aber dafür müsst ihr uns natürlich auch Fragen stellen.
Mhm.
Vielleicht machen wir irgendwann nochmal so eine Folge, oder?
Mhm, voll gerne.
Mhm.
Und sorry an alle Fragen, die wir nicht beantworten konnten heute.
Ein andermal vielleicht.
Dann danke an alle.
Ihr könnt uns schreiben auf diasporasia@reisa.net oder schreibt uns auf Instagram oder auf Facebook. Boah, ich habe das Gefühl, auf Facebook sind wir richtig wenig aktiv.
Hm. Ja.
Aber ja. Und ihr könnt natürlich Geld spenden auf Patreon.
Mhm. Immer gern E-Mails oder sonst wie schreiben Feedback. Freue mich immer drüber. Wir freuen uns immer drüber.
Mhm. Bis bald.